Sie hat eine coole Brille.
Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Momente von Luna. Wir sind nämlich wieder bei unserem Format Momente von. Und falls ihr die letzten drei Folgen nicht gehört habt, das waren Neville, Minerva und Lucius, glaube ich.
Ja.
Dann erklären wir euch nochmal, was wir hier eigentlich genau machen. Erwartungsvoller Blick in Richtung Ambalea.
Ja, ich habe es mir schon gedacht. In diesem Format besprechen wir nochmal einige Charaktere und nehmen uns da aber nur verschiedene Momente vor, die wir vorher aber gemeinsam besprechen und abstimmen. Dafür nehmen wir quasi einfach nur Überpunkte dieser Momente. In Lunas Fall haben wir uns diesmal entschieden für lustig, traurig, verrückt, faszinierend und loyal. Und der eine weiß nicht, was der andere für Momente genommen haben. Deshalb kann es sein, dass wir Überschneidungen haben werden. Es kann aber auch sein, dass wir keine haben werden. Oder wir haben den gleichen Moment unter unterschiedlichen Überpunkten verwendet. Das ist auch in den letzten drei Folgen schon mal passiert.
Ja.
Dieses Format haben wir einfach nochmal ins Leben gerufen, dass wir über den einen oder anderen Charakter nochmal etwas genauer reden können und ein bisschen mehr Zeit für einzelne Situationen haben, die uns wichtig erscheinen.
Das stimmt. Ich finde das Format auch echt spannend, gerade weil wir uns da ja nicht immer so unbedingt einig sind oder weil wir auch Dinge anders interpretieren oder kategorisieren. Spannend fand ich, wir hatten letztes Mal Lucius und da hatten wir über diese Szene bei Boyden & Burks geredet, wo es laut Internet so wirken könnte, dass Lucius seinen Sohn Draco nur beschützen möchte, weil er ihn so anfährt, von wegen fass das nicht an und so. Wir haben eine Abstimmung gemacht und ihr wart total unserer Meinung, dass Lucius einfach nur genervt ist von Draco und dass da nichts mit Liebe im Spiel ist bei dieser Situation. Das fand ich sehr beruhigend. Ich fand das klasse. Wir waren zu, glaube ich, um die 90% auf einer Wellenlänge. Wir haben einfach die beste Community, man kann es nicht anders sagen.
Würde ich auch sagen. Und wir akzeptieren ja auch, wenn andere Meinungen im Raum sind, aber ich finde, manche Situationen lassen nicht so viel Spielraum für romantisiertes Verhalten von Todessern.
Ja.
Und das muss man dann auch einfach akzeptieren.
Deswegen freue ich mich total auf Luna, weil sie ist ja eigentlich ein Charakter, den wir beide sehr, sehr gerne mögen. Und dennoch gibt es ja auch den einen oder anderen Moment, wo man auch mal ein bisschen länger drüber reden kann und diskutieren kann. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf.
Ich habe gute Momente.
Ich auch. Ich bin total gespannt, was du hast. Und ich hoffe, du hast die, die ich nicht nehmen konnte, weil ich wollte so viele nehmen, aber es hat nicht alles reingepasst. Und ich hoffe, du hast dann immer genau das andere gewählt, was ich nicht
diesmal genommen habe. Ist mir recht leicht gefallen. Ich hatte schon Momente, über die ich sprechen wollte und habe denen nur versucht, den richtigen Überpunkten zuzuordnen. Ja. Die letzten drei Mal, da war das ein bisschen komplizierter. Da hatte ich auch immer mehrere zur Auswahl. Das hatte ich diesmal tatsächlich gar nicht. Ich glaube nur ein oder zwei Mal, aber ich glaube, ich habe mich dann immer ziemlich schnell entschlossen. Also das war diesmal nochmal ein bisschen anders. Aber das ist auch okay, weil Luna ist ja auch ein bisschen anders. Und dann,
das stimmt.
Das passt ja eigentlich ganz gut zusammen.
Finde ich auch.
Aber jetzt habe ich natürlich in diesem Format befragen wir auch immer die Jungs, immer abwechselnd zu Stichpunkt, also nur Stichpunkte über die Personen, über die wir dann sprechen möchten. 5 Stück an der Zahl. Ich habe auch Basti gefragt.
Und sein Zitat haben wir ja gerade schon gehört. Das heißt, es kann genauso weitergehen, wie es begonnen hat, würde ich sagen.
Genau. Also das Erste, was Basti eingefallen ist, als ich gesagt habe, nennen wir mal 5 Punkte zu Luna Lovegood, hat er gesagt, sie ist blond. Es stimmt.
Das ist richtig, ja.
Dann hat er gesagt, sie kann Testale sehen. Das stimmt.
Wow.
Er musste sehr lange darüber nachdenken, weil seine Ausrede war, dass er nicht mehr Punkte zu Luna hat, ist, ich habe nur die Filme gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, aber da sieht man ja auch Luna, ne?
Da das stimmt.
Ja, also weiß ich nicht, ne? Dann hat er gesagt, sie hat eine coole Brille.
Ja.
Das stimmt auch.
Mhm.
Dann weiß ich jetzt nicht, wie er da darauf gekommen ist. Laut Basti hat Luna eine monotone und nasale Stimme.
Nasal jetzt nicht, aber monoton, ja, fühle ich, aber die redet ja eigentlich aber sehr nasal. Hoch, ne?
Ja, und so verträumt so ein bisschen. Ja. Also sie hat nicht viel Emotionen in der Stimme, das sehe ich schon ein.
Nasal,
das Nasal
ich
weiß
jetzt
ich jetzt
sagen.
Nicht genau.
Vielleicht hat er ein paar Wortfindungsstörungen.
Das ist möglich. Und der letzte Punkt, der hat mich ein bisschen gekillt, muss ich ehrlich sagen. Denn seiner Ansicht nach hat Luna einen weirden Crush auf Harry. Weiß ich nicht, wo er das gesehen hat.
Also den Turning Point habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber vielleicht kommen wir da ja gleich nochmal zu.
Ja, vielleicht hat er eine Fanfiction gelesen, weiß ich ja nicht, was er manchmal macht.
Das finde ich keine aber Ahnung. Interessant, ja, durchaus interessant.
Oder was Basti auch macht, er guckt ja immer mal wieder so auf Instagram diese Reels an, da schickt er mir immer mal wieder so Harry Potter Reels zu. Vielleicht hat da einer ein Gerücht gespreadet.
Ja, oder weil die zusammen zum Ball gehen und er hat vielleicht so ein bisschen das mit dem Weihnachtsball und Harry und Joe vermischt und denkt dann, der nächste Ball mit Luna und Harry ist die gleiche Suppe. Ich weiß es nicht.
Das kann, es ist alles möglich.
Alles möglich, ja. Bei Mario ist es auch alles möglich. Ich habe ihn gefragt, was sagst du so zu Luna Lovegood? Und er meinte, er würde sie gerne Looney Tunes nennen.
Okay, verstehe ich.
Also Looney Tunes ist jetzt der neue Spitzname. Er hat sehr lange überlegt, also nach diesem grandiosen Einfall des Spitznamens ist ihm dann auch erstmal nichts mehr eingefallen.
Passt.
Und dann ist er zu dem Schluss gekommen, dass Looney Tunes quasi wie Harry ist, nur in der Wizarding World statt in der Muggelwelt.
Da weiß ich jetzt nicht, welche Metaebene er da anspricht.
Ich glaube, er wollte was ganz Schlaues sagen. Also dann hat er mir das auch nochmal erklärt. Nämlich, dass sie halt abgeschieden von allem ist.
Mhm. Ja, Harry ja in der Muggelwelt auch.
Und jetzt kommt's, er meint damit standorttechnisch, dass sie irgendwie weird ist. Also ihr Standort ist, dass die weird ist. Das wollte er damit eigentlich nur sagen.
Okay, ich bin verwirrt. Okay.
Also sie ist das weirde weibliche Pendant zu Harry und so ein bisschen exzentrischer als Harry, aber genauso durchgeknallt. Ich finde es interessant, dass er durchgeknallt auf gleichem Niveau sieht bei Harry und Luna, weil das sehe ich nochmal in verschiedenen Stufen. Und dann habe ich ihn auch nochmal nach seiner Lieblingsszene gefragt. Mhm. Ihm ist einfach nichts mehr eingefallen. Er wusste, dass es Luna gibt und er wusste auch, wie sie aussieht, aber er kannte sich einfach an keine Szene mehr erinnern und meinte dann so, da wo die in ihrem Haus chillen.
Da hat der Spion der Nächte gelesen?
Nee, der meint der mit den siebten Teilen, nur ist Luna da leider gar nicht dabei. Da ist das Trio bei Xeno, aber Luna ist nicht dabei.
Ja, genau.
Also schön, dass die einzige Szene, die er mit Luna verbindet, die ist, wo Luna gar nicht da ist.
Ja, okay.
Ja.
Und vor allen Dingen ist auch keine schöne Szene.
Nee.
Und die chillen da auch nicht.
Ich weiß auch nicht, also er hat die Bücher gelesen und die Filme geguckt und kann sich trotzdem an weniger erinnern als Basti.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, er braucht Nachhilfe.
Er sollte unseren Podcast hören. Ganz einfache Lösung.
Ja, das ist auch eine Idee. Ja, ich werde ihm das nochmal ausrichten. Wer möchte denn anfangen?
Ich kann starten.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ich bin heute motiviert, Leute. Merkt ihr es? Ich bin dabei. Für den lustigen Moment habe ich mich für den Quidditch-Kommentator-Moment entschieden, wo sie bei dem Spiel gegen Hufflepuff Stadionsprecherin ist.
Das habe ich auch.
Auch bei lustig?
Ja.
Ha, voll gut.
Ja.
Ja, weil sie ersetzt in dem Spiel ja Zachariah Smith, weil der selbst auf dem Spielfeld ist und dann brauchen die einen Stadionsprecher und das übernimmt da Luna. Harry wundert sich auch sehr darüber, warum sie sich für Luna als Kommentatorin entschieden hat. Zu Recht vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. So
wir wundern uns, glaube ich, alle.
Ist auf jeden Fall sitzt sie neben Professor McGonagall da auf dem Podium und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, dass McGonagall auch neben ihr sitzt, so wie einst neben Lee. Weil das ja, so ist es, Luna recht unkonventionell vorgeht. Sie ist bei ihren Kommentaren ja sehr verträumt, abschweifend und auch nicht sehr sachlich und schon gar nicht sportlich unterwegs.
Nee. Meinst du denn, also ich meine, sie war ja bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ja. Also sie scheint sich ja zumindest irgendwie ansatzweise dafür zu interessieren oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie das da mitgenommen haben, aber sie hat auf jeden Fall schon mal ein Spiel gesehen, ein professionelles. Aber wer hat sie denn da eingestellt als Kommentatorin? Also ich meine, McGonagall nicht, die überprüft das einfach nur. Wahrscheinlich ja Madame Hooch, weil die ist ja eigentlich so die Quidditch-Braut im Laden Hogwarts. Kannst du mir nicht erklären, außer dass sie Luna einfach nicht gut kannte. Weil niemand, der Luna gut kennt, würde sie wählen. Oder es gab halt so wenig Bewerber, weil ich meine, auch Zachariah Smith macht seinen Job nicht besonders gut. Also diese Auswahl in diesem Jahr ist einfach eine Katastrophe. Wahrscheinlich gab es nur diese zwei Bewerber.
Man muss dazu sagen, Lee macht das ja auch nur aus Blickwinkel der Gryffindors richtig gut. Für alle anderen sportlich schon auch.
Ja, also ich meine, wenn jetzt Ravenclaw gegen Hufflepuff spielt, würde das bestimmt auch gut kommentieren.
Wahrscheinlich, genau. Nur er ist halt sehr parteiisch für Gryffindor. Aber das stört ja eigentlich auch niemanden. Und wie gesagt, der sportliche Teil bei Lee stimmt ja, ne? Er fasst das Spiel zusammen, er zeigt die Spielzüge und
er ist leidenschaftlich.
Auch, ja, und das, ach, weiß nicht, der ist halt Quidditch-Fan. Aber Luna, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob nicht McGonagall hätte jemanden aufstellen können. Oder ob das, was mit dem Hutsch in unserer Theorie jetzt hier sagt, ist Gesetz. Weiß ich nicht.
Ich glaube, es ist einfach ein unbeliebter Job. Das könnte ich mir vorstellen. Und tendenziell ist wahrscheinlich auch jemand, der selber spielt, eigentlich auch gar nicht dafür geeignet. Weil das ist ja klar, dass der dann die Spiele, wo er selber spielen muss, ausfällt und vertreten werden muss. Und das ist ja nicht nur das eine Spiel. Das ist das eine Spiel, was wir mitbekommen, weil es gegen Gryffindor ist. Aber es sind ja 3 Spiele.
Genau.
Gegen Ravenclaw, gegen Slytherin und gegen Gryffindor fällt er schon mal aus. Das ist doch komisch. Also wer wählt denn so jemanden als Stadionsprecher?
Ich weiß es nicht. Das Spiel geht dann ja los und sie beginnt das Ganze dann zu kommentieren und sofort erklärt sie, dass Ginny Weasley mit Absicht in Zachariah Smith reingeflogen ist und danach geht sie da auch gar nicht mehr drauf ein oder auf irgendwelche taktischen Momente oder so, sondern sie sagt dann einfach, dass sie Ginny mag und dass sie sie sehr nett findet und das ist gut, aber ich weiß nicht, ob das ganze Stadion wissen muss, was die persönliche Meinung von Luna zu Ginny ist. Aber es ist lustig.
Ja, wahrscheinlich hätte sie das sogar noch weiter ausgeführt, so von wegen, ich mag sie, weil sie das und das macht und so, aber wahrscheinlich hat Mini sie dann auch irgendwie bremsen können.
Wahrscheinlich, das kriegen wir aber gar nicht so genau mit. Genau, und dann fällt ihr auch ein Spielername von Hufflepuff nicht ein. Den nennt sie dann fälschlich einfach Bibble oder Buggins. Und das findet McGonagall dann auch gar nicht mehr richtig witzig.
Ja, der heißt nämlich eigentlich ja Cadwallader oder so. Also es hat auch wirklich fängt es mit B an. Also man könnte ja meinen bei Bibble oder Buggins, dass sie irgendwas mit B im Kopf hat und wahrscheinlich heißt der irgendwie auch so ähnlich. Nee, aber er heißt wirklich komplett anders. Also es hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie sich überlegt hat. Das ist noch schlechter als Professor Binns Namensgedächtnis, falls ihr euch an die letzte Folge erinnert.
Ja, das stimmt allerdings. Genau, und dann kommt es ja auch zu einem Streit zwischen Harry und Cormac und da sagt sie dann nur ganz trocken, jetzt hat Harry Streit mit seinem Hüter und spekuliert dann scherzhaft, ob es vielleicht ein Trick ist, um den Schnatz zu finden. Ich weiß es nicht, Luna, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht kommentiert richtig.
Nee, auch sie sagt ja dann auch so, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Harry so den Schnatz findet. Also sie schätzt das schon ganz gut ein, aber checkt natürlich eigentlich gar nicht, dass das gerade gar nicht Harrys Intention war, sondern er möchte ja einfach nur, dass McLaggen seinen Job macht. Das ist ja problematisch in der Mannschaft. Aber Luna hat es immerhin bemerkt, weil eigentlich sieht sie ja wenig, was im Spielverlauf passiert, sondern sie lenkt die Aufmerksamkeit der Zuschauer eher so auf die Wolken und was die gerade bilden könnten. Und dann vermutet sie ja auch noch, dass Zacharias unter dem Verliererzipperlein leiden könnte, weil er den Quaffel noch nicht länger als eine Minute halten konnte.
Ja.
Und das fand ich auch sehr witzig. Im Englischen heißt das Loser's Lurgy und das ist eine magische Krankheit, die eigentlich aber hauptsächlich im Universum der Lovegoods existiert.
Mhm.
Also die ist nicht wissenschaftlich belegt. Und das soll wohl so ähnlich wie eins ihrer Schwurbelgeschöpfe sein, an das sie auch glaubt. Und diese Krankheit sorgt eben dafür, dass man immer schlecht in allem ist.
Ist das wie Loserlurgy, wie Allergy, wie Allergie?
Nee, L-U-R-G-Y.
Ja, okay. Ich finde auch gut, dass Luna während des Spiels den Spielstand auch überhaupt nicht richtig durchgibt. Das macht nämlich McGonagall dann für sie. Die ruft das dann einfach ins Mikrofon. Ist ja auch super, dann hätte es doch Minnie gleich machen können.
Das stimmt.
Ich weiß es ja nicht.
Ja, Luna ist sehr zerstreut über den Zwischenstand, weil sie das ja alles gar nicht mitbekommen hat, wie viele Tore schon gefallen sind. Und sie wundert sich darüber, lenkt aber dann die Aufmerksamkeit wieder auf McLaggen. Ich weiß nicht, warum sie da immer so einen Blick für hat, für den Torhüter der Gryffindors.
Vielleicht steht sie auf den.
Ja.
Nein.
Der macht aber auch gerade wirklich eine wilde Aktion. Er hat nämlich das Schlagholz des Treibers in der Hand. Für so ungewöhnliche Dinge hat sie natürlich einen Blick, weil ungewöhnlich ist sie ja auch selber. McLagan will nämlich gerade dem Treiber zeigen, wie man einen Klatscher richtig abwehrt, weil er natürlich alles besser weiß als dieser. Und Harry schreit ihn dann an, dass er zurück auf seine Position soll. Und dann wird er allerdings von dem Klatscher getroffen, den McLagan nicht so richtig trifft. Und dann bekommt Harry leider nichts mehr mit von Lunas tollen Durchsagen, weil er dann ja bewusstlos wird.
Aber in dem Moment finde ich es schon gut, dass sie das den Moment erklärt, weil das, ich weiß nicht, dürfen Hüter den Treiberschläger in die Hand nehmen?
Ist schon schlecht, wenn er dadurch irgendwie seine Ringe nicht beschützt, ne? Also ich glaube, es gibt keine Regel, die das verbietet, aber...
Ja, aber ist ja auch, es ist doch total dumm, weil er ja...
Ja, klar.
Weil er ja den Treiber damit auch unfähig macht, zu reagieren. Also zwei Leute sind, dass sie das jetzt bemerkt, finde ich aber dann schon wieder gut, weil da hätte man ja denken können, dass sie es überhaupt nicht weiß, dass, wo der Treiberschläger hin muss. Also...
Und ich glaube auch, das war sinnvoll, dass sie das gesagt hat, weil so haben das alle mitbekommen.
Ja.
Und haben auch mitbekommen, dass Harry bewusstlos wurde. Weil sonst achtest du vielleicht gerade auf den Quaffel, wer hat den gerade, wer wirft gerade oder so. Genau, oder wo ist der Schnatz? Und keiner achtet auf den Treiber, der offenbar, oder auf den Hüter, die gerade ja vielleicht nichts zu tun haben. Und dann war das natürlich geschickt von Luna, weil so haben alle diesen Unfall auch noch mitbekommen. Natürlich ist es für Harry nicht so toll, weil dadurch haben natürlich auch alle gesehen, wie er da diesen Klatscher abbekommt.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem ein bisschen witzig. Und Ron amüsiert das natürlich auch total, weil der liegt ja im Krankenflügel und kann das Spiel nicht gucken, aber findet es total super, dass Luna das kommentiert, weil er sich dadurch bestens unterhalten fühlt.
Ja, und so ist es ja auch. Wenn man Lunas Art mag und jetzt nicht sportlich, fachlich da ein tolles Event beschrieben haben möchte, dann macht sie einen guten Job. Es ist unterhaltsam kommentiert. Ich finde es okay, dass McGonagall vielleicht ein bisschen irritiert ist während des ganzen Vorgangs da.
Ja.
Aber es ist einfach lustig und man muss auch dazu sagen, dass es ist der sechste Teil und es ist ja so, dass wir lustige Momente in diesem Teil auch gut gebrauchen können.
Das stimmt.
Ist ja, ne, so auch als Leser, so, na, da hat JK sich kurz überlegt, so, ich werfe den jetzt mal hier einen heiteren Moment hin. Und dafür ist Luna ja wirklich auch die Richtige, deshalb finde ich das gut, weil ich glaube, es wäre ultra langweilig gewesen, wenn das jetzt, keine Ahnung,
Michael Corner.
Oder ja, Michael Corner, Goyle oder so irgendwie kommentiert hätte. Das hätte ja wirklich gar keiner hören wollen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Luna das macht, weil das ein bisschen lustig ist.
Ja, ich finde es interessant, weil hier in dieser Situation hatte Luna überhaupt nicht die Intention, lustig zu sein. Sie war einfach nur sie selbst. Aber sie hatte die Lacher auf ihrer Seite und ich glaube nicht mal, dass die unbedingt über sie gelacht haben.
Nee.
Sondern, dass sie es einfach wirklich amüsant und unterhaltsam fanden, wie sie das Spiel gestaltet hat. Und ich meine, wenn du jetzt als Hardcore-Quidditch-Fan dahin gehst oder als Hufflepuff, dem das Spiel vielleicht wirklich super wichtig ist oder so, und dann kommentiert jemand aber nur so einen Quatsch, ja, und du kriegst vielleicht deswegen auch nicht wirklich die Tore mit oder so, oder weißt überhaupt nicht mehr, wie viel steht, dann ist das natürlich auch schon irgendwo ärgerlich. Aber ich glaube, dass Luna das wirklich wettmacht, eben durch dieses amüsante Kommentieren. Also ich glaube, ihr ist hier keiner böse und alle lachen, wie gesagt, und nicht über sie. Also ich glaube, das ist ein guter Moment, weil ich glaube, es gibt viele Momente, wo Leute über Luna lachen und sie auslachen.
Ja.
Also, dass es so böse ist. Und das ist es hier aber gar nicht. Und ich glaube, wenn Luna versucht, lustig zu sein, was sie ja nicht wirklich tut, also wir kennen jetzt irgendwie keine Szene, wo sie absichtlich einen Witz reißt, aber sollte sie es probieren, glaube ich, wäre es nicht lustig. Also, Luna hat so einen Humor, die ist immer unabsichtlich lustig.
Ja. Sie kann überhaupt nichts dafür.
Aber zum Beispiel, sie selber hat ja auch einen ganz weirden Humor, weil ich wollte auch erst die Stelle nehmen, wo sie so über Rons Kommentar über Crab oder Goyle lacht, weil er ist ja jetzt Vertrauensschüler und sagt dann so, ja, er freut sich schon drauf, den beiden irgendwie Nachsitzen zu geben und die sollen dann irgendwie den Satz schreiben, ich bin ein Pavian-Popo oder so. Und darüber lacht Luna dann Tränen. Alle anderen gucken die einfach nur so völlig entgeistert an, weil so lustig war Rons Spruch jetzt auch nicht. Nee. Aber die liegt echt am Boden vor Lachen. ja, weil sie das so witzig fand. Und das ist dann so ein Moment, wo ich mir so denke, okay, dass Luna so herzlich lacht, das passt irgendwie fast auch gar nicht so richtig zu ihr.
Ja, stimmt.
Und dann halt über so eine Situation, die halt so eher albern ist, wo man halt so ein bisschen kichert, aber das war es dann auch, ja.
Ja, höchstens aber auch da mal schmunzelt. So.
Ja, bekringelt die sich halt total. Ja, das finde ich total witzig, weil die wirklich einfach einen ganz merkwürdigen Humor auch einfach hat.
Ja, die ist immer so ein bisschen gegen den Strom, so in fast eigentlich allem, was sie tut. Ne? Das ist ja selten, dass es so in eine Richtung geht. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Lustig. Auch lustig, dass wir den gleichen Moment genommen haben.
Total. Aber das ist auch einfach wirklich amüsant.
Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet.
Das stimmt.
Dass wir beim ersten schon direkt gleich sind.
Jetzt bin ich gespannt, was du bei traurig hast.
Ja, du bist dran. Deshalb kannst du mir jetzt mal schön sagen, was du bei traurig hast.
Ich habe... Das ist gar nicht so richtig eine Szene, sondern eher eine Beschreibung. Und zwar, als Harry die Bilder in ihrem Zimmer entdeckt.
Ja, willkommen im Club. Ja, hi, ja, da bin ich auch. Da sind wir heute aber nicht sehr vielfältig unterwegs. Tut mir leid, Leute.
Nee, das stimmt. Wird eine kurze Folge. Witzig.
Habe ich auch.
Ja, und zwar hat Luna zu Hause an ihrer Zimmerdecke ein wunderschönes Porträt gezeichnet. Und zwar 5 Gesichter, nämlich Harry, Hermine, Ron, Neville und Ginny. Und das Bild bewegt sich zwar nicht, wie die Gemälde in Hogwarts, aber dennoch wirken die Gesichter irgendwie so ein bisschen verzaubert. Und Harry hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass die irgendwie atmen. Und goldene Lettern, die das Wort Freunde schreiben, verbinden die Bilder wie so eine lange Kette. Und ich finde, das ist ja erstmal sehr schön. Also es ist ein Zeichen der Freundschaft. Das ist ja was für Luna, die ja eher immer so eine Außenseiterin ist, sehr wichtig. Sie spürt eben zu ihren Freunden so eine Verbundenheit, deswegen ja auch diese Kette, die das alles immer so verbindet. Und sie will auch irgendwie ja dazugehören. Und ich finde, da kommen wir dann auch zu diesem traurigen Punkt. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir da das gleich interpretiert haben.
Mhm.
Weil ich habe das so gesehen, dass sie sich eben nach dieser Zugehörigkeit sehnt zu den anderen. Und wir hatten das ja auch schon mal in Lunas Folge gesagt, dass sie wahrscheinlich als Kind nicht so viel mit Gleichaltrigen zu tun hatte, bevor sie nach Hogwarts kam.
Mhm.
Und auch in Hogwarts wird sie ja eher gemieden, weil sie so anders ist. Aber die Gryffindors, die akzeptieren sie eben, wie sie ist. Und vielleicht hat sie sich vorher oft einsam gefühlt, vor allem auch in den Ferien zu Hause. Und dieses Bild erfüllt sie eben mit Freundschaft und mit Wärme.
Mhm. Ja, da gehe ich noch mit.
Ja, und ich finde, es ist ja auch als wirklich kein kitschiges Bild oder so aufdringlich oder so. So nee. Wie Luna ja auch überhaupt nicht aufdringlich in der Schule ist. Also es ist einfach so Lunas Art, diese Freundschaft zu schätzen. Sie ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie den anderen dann im Flur irgendwie hinterherrennt oder sich so aufdrängt oder so, ja. Wenn man das jetzt mal umdreht und das aus der Sicht der anderen betrachtet, ich meine, die mögen Luna alle und sie respektieren Luna ja auch. Aber für die gehört Luna ja nie so richtig dazu.
Nee,
und
genau.
Das ist ja jetzt auch keine böse Absicht oder so, ja. Also das Trio ist halt das Trio und Neville und Ginny, die haben halt so ihre Leute. Und so leid mir das auch für Luna tut, aber sie ist von keinem der anderen die erste Wahl, sage ich. Ja?
Genau.
Das finde ich irgendwie schon traurig, weil sie das ja auch nicht einfordert. Also sie erwartet das ja auch zum Beispiel gar nicht, dass die anderen zum Beispiel sie einladen oder irgendwie mit ihr mal nach Hogsmeade gehen oder sowas. Und sie beschwert sich ja auch nicht, wenn sie irgendwie mal ausgeschlossen wird oder... Ich meine, sie kann ja auch nichts dafür. Sie ist halt die Einzige von denen, die nicht im gleichen Haus ist. Das heißt, es ist ja logisch, dass die dann nicht im Gemeinschaftsraum zusammen chillen können oder so. Ja, und sie kämpft dann ja auch gar nicht um diese Aufmerksamkeit. Und sie glaubt einfach immer so in ihrer Welt, dass sie so dazugehört, auf ihre Weise. Aber ich glaube, sie gehört eigentlich gar nicht so richtig dazu.
Also ich glaube, dass Luna allgemein bei den 5 unterm Radar fliegt, bis sie einen Moment hat, wo sie hilfreich sein könnte. Ne, das ist bei Harry und so allgemein beim Trio, wenn es irgendwie was mit Voldemort oder so zu tun hat, mit der DA, bei Ginny vielleicht tatsächlich so ein bisschen mehr mit Freundschaft und bei Neville ist ja auch schwierig zu sagen, wo die beiden sich dann öfter, also wo die öfter einen Punkt haben, wo die sich so sehr nahe kommen, wo man sagt, ja, das ist ein bisschen mehr als eine Freundschaft, die, also wo geht die tiefer? Ja, außer in der DA und später dann in Hogwarts noch. Aber wann hat sie das Bild gemalt? Wir wissen nicht, wie lange das schon da ist. Ich finde es aber insofern ganz spannend, weil die 5 sind ja so auch nicht so ein, heißt das Quintett? Die sind ja kein
Nee, sind keine Clique oder so.
Nee, genau. Also Ginny gehört ja noch eher zu dem Trio als Neville.
Ja, und Neville und Ginny waren wenigstens auch zusammen beim Ball und so. Also die haben auch schon irgendwie eine Verbindung, aber die sind jetzt nicht Best Friends oder so.
Ja, deshalb finde ich es schon ganz interessant, dass Luna sich diese fünf ausgesucht hat und sie so zusammenhängt, weil die fünf selber ja auch nicht richtig zusammenhängen. Neville fliegt ja auch oft unterm Radar von dem Trio. Ja, da, der ist ja da auch ein bisschen raus. Deshalb, ich glaube,
Ginny theoretisch
hat,
ja auch.
Ja, die wird absichtlich ausgeschlossen aus unterschiedlichen Gründen.
Aber Ginny hat zu allem von den dreien noch irgendwo eine Verbindung und auch Neville, finde ich, weil gut, mit Harry und Ron ist er halt im Schlafsaal
und
so, die chillen ja auch viel, so viel zusammen. Und Hermine ist so jemand, die ihn immer versteht und die ihn unterstützt und die ihm auch schon viel geholfen hat und so.
Ja, ja.
Aber bei Luna zum Beispiel, Luna hat eine Verbindung zu Ginny, ganz klar. Die sind befreundet, die kennen sich wahrscheinlich auch schon länger und so. Und sie hat eine Verbindung zu Harry.
Ja.
Aber sie hat eigentlich gar keine Verbindung zu Hermine, außer dass Hermine einmal diesen tollen Artikel für den Klitterer ihr beschert hat sozusagen. Und mit Ron, außer dass sie über diesen Pavian-Popowitz gelacht hat, hat sie ja eigentlich auch gar keine Verbindung.
Nee, deshalb, und zu sechst ja schon mal gar nicht.
Nee,
also
genau.
Zu sechst sind die auch nichts. Also es ist irgendwie verrückt.
Deswegen finde ich das so traurig, dass trotzdem diese fünf so ihre Ängsten sind und die sie trotzdem als so Freunde bezeichnet.
Ja, das denke ich auch. Es ist halt, ich glaube, sie sieht die Freundschaft vielleicht intensiver als in die eine Richtung, als ist das, was zurückkommt. Dadurch, dass ich aber glaube, dass sie nicht so Antennen dafür hat und wahrscheinlich Freundschaft auch anders definiert, als die anderen es jetzt tun würden, ist das halt nicht so eine stimmige Freundschaft. Aber ich glaube, stört sie auch gar nicht so doll. Ich glaube, für sie ist das fein so. Also wenn sie das so ein bisschen anders definiert, was sie von Leuten braucht, weil ich glaube, Luna ist auch nicht der Typ, der sich mit vielen Leuten umgibt, die ständig irgendwie touchy da sein muss. Sondern ich glaube, die hat halt so ihr eigenes Leben und dann das, was sie so braucht. Mhm. Das fordert sie zwar nicht ein, aber es kommt halt so für sie wahrscheinlich recht natürlich. Und deshalb hat sie vielleicht das Gefühl, dass jeder einzelne von den fünf für sich selber steht und nicht als Clique. Und natürlich ist das für uns ein bisschen traurig, weil wir von außen reinschauen. Aber vielleicht ist es für Luna gar nicht traurig. Das wäre natürlich wünschenswert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, also wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass sie das so auf dem Schirm hat und das so empfindet. Das ist ja auch das, was ich meinte. Also sie fühlt sich ja nicht ausgeschlossen oder fordert ja auch nicht mehr ein oder so.
Ja, genau.
Aber ich finde schon, da hatten wir in Lunas Folge auch schon ein bisschen diskutiert drüber, weil du das nicht so gesehen hast wie ich, dass gerade in dem Buch, gerade am Anfang, als sie sich da im Zug wieder treffen und klar wird, es gibt jetzt dieses Jahr keine DA-Treffen mehr, dass sie da schon enttäuscht ist.
Mhm.
Nicht unbedingt, weil die DA-Treffen ausfallen. Ich meine, das hat ja auch Spaß gemacht mit dem Kämpfen üben und so. Aber schon, weil diese regelmäßigen Treffen und diese Verbindung, die sie eben dadurch hatten, dass die wegfällt und ihr damit natürlich auch schon bewusst ist, dass sie die anderen jetzt halt einfach nicht mehr so oft sieht. Zumindest nicht in so einem Sinne von, wir chillen zusammen. Weil, dass sie die mal auf dem Gang sieht oder dass sie Ginny mal im Unterricht trifft, ist ja logisch. Aber dass es eben nicht mehr zu sowas kommt wie, wir sind jetzt hier eine Einheit und wir kämpfen gerade für das Gleiche und wir schaffen Erinnerungen zusammen und so. Das bricht natürlich weg und ich glaube, das ist ihr da schon bewusst. Und sie ist da schon traurig drüber, glaube ich, dass es halt nicht mehr so weitergeht wie im fünften Jahr.
Habe ich gesagt, dass ich das anders sehe?
Ja, du hast gesagt, du findest das total traurig, wie ich Luna darstelle, so als wäre sie so verzweifelt. Und
ja, das
tut dir leid, dass dir das sehr leid tut für Luna, wenn es so wäre und du deswegen das nicht so sehen möchtest.
Ja, genau, der letzte Part. Ich möchte das auch nicht so sehen, weil ich mir das anders für Luna wünsche.
Ja, ich habe auch gesagt, sie ist jetzt keine, die sich darüber beschwert oder die dann weint oder so, um Gottes Willen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Herz gebrochen ist. Aber ich glaube schon, dass sie sich das gerne anders gewünscht hätte, dass es einfach mit den DA-Treffen zumindest so weitergeht. Einfach damit sie dieses Gefühl von Gemeinschaft und wir gehören zusammen und wir machen was zusammen, damit das bleibt. Weil so ist sie, glaube ich, nicht, dass es sie stört, dass sie einsam ist. Das glaube ich nicht mal, dass sie darunter leidet.
Die Frage ist, ob sie auch glaubt, dass sie einsam ist, weil ich glaube, sie glaubt nicht mal, dass sie einsam ist.
Ja, genau, aber das ist natürlich jetzt schon ein Unterschied zu letztem Jahr, dass halt diese, ist ja quasi wie so eine Art Club oder irgendwie, ne? Das fällt halt jetzt weg. Und das macht für sie, glaube ich, den größten Unterschied von allen.
Ja, das stimmt, aber da frage ich mich doch, oder da kann ich dich ja dann dazu befragen, weil das ja deine Vision ist, wenn ihr doch was wegbricht, weil es keine DA-Treffen mehr gibt, warum reagiert sie dann nicht anders und überlegt sich, wie kann ich mich anderen Leuten nähern, die ich gerne mag, die auch mich vermutlich gerne mögen, anstatt enttäuscht zu sein, dass es keine DA-Treffen mehr gibt. Es gibt ja genügend Momente, in denen man die anderen treffen kann, ne?
Ja, weil ich glaube, weil sie das einerseits nicht weiß, wie das geht. Gerade weil, wir hatten ja gesagt, sie hat wenig Erfahrungen mit Gleichaltrigen vorher gesammelt. Sie ist sowieso so ein bisschen eigenblüterisch. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen in ihrer Familientradition so. Und wenn sie jetzt wirklich auch, wie wir auch mal vermutet hatten, so ein bisschen autistische Züge hat, dass sie sowieso dieses Soziale auch nicht so gut kann und so. Ich glaube, dass es ihr einfach schwerfällt. Die ist jetzt keine, die jetzt zu irgendwelchen Leuten geht und sagt, hey, du, hast du Bock, was zu spielen oder mit ihr nach Hogsmeade zu gehen oder so. Ich glaube, da ist sie einfach nicht so der Typ für. Und ich glaube, sie war aber dankbar für die Gelegenheit, die sich da mit der DA geboten hat. Aber sie hat jetzt nicht die Selbstinitiative, da aktiv auf die anderen zuzugehen. Wie gesagt, sie braucht das auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass sie das, dass sie jetzt sterbensunglücklich ist, weil es nicht mehr so ist. Oder sie jetzt das Bedürfnis hat, sie muss da jetzt was dran ändern. Das glaube ich gar nicht mal. Aber sie ist einfach so, ach ja, schade. Ich meine, wie wichtig muss das für sie gewesen sein? Und das kann ja nur aus der Erfahrung der DA und dieses Kampfes im Ministerium sein, dass sie dieses Bild gemalt hat.
Ja, muss ja.
Und das war für sie so einschneidend, dass sie daraus so eine tiefe Freundschaft empfindet, dass sie das auf ihre Zimmerdecke malt. Ne? Ja. Das hat kein anderer von denen gemacht. Harry ist dankbar, dass die alle mit waren und Luna hat da ja auch ihren Teil geleistet und so. Aber es ist ja nicht so, als hätten sie es ohne Luna jetzt nicht geschafft oder so.
Ja, klar. Ja, ich sehe deinen Punkt schon.
Es ist natürlich auch traurig, aber deswegen ist es ja auch unser trauriger Moment. Einfach weil man könnte, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, voll cool, die hat dieses Bild gemalt und boah, das ist ja echt mega und voll der schöne Moment. Ne? Ja. Ist es ja nicht. Es hat ja eben diesen traurigen Beigeschmack, eben weil das so eine ungleiche Freundschaft ist. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass die anderen sie nicht mögen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber es ist halt einfach so eine ungleiche Freundschaft.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass Luna das als schlimm empfindet, wie gesagt.
Nee.
Sie reicht es ja so, wie es ist. Aber also sie hat etwas gewonnen in diesem Jahr mit der DA, was sie aber dann direkt auch wieder verloren hat quasi.
Ja, und das ist insofern, ja, also für mich war der Moment insofern auch noch traurig, als dass Luna ja nicht mal dabei war. Das heißt, das Trio ist da ja auch mehr oder weniger unerlaubt hochgegangen, einfach weil Harry neugierig war. Und guckt sich das an und ist auch erstmal total verwirrt. Und das ist ja auch so traurig eigentlich, weil das Zimmer ist ja komplett verlassen. Das ist alles verstaubt. Und Luna ist ja schon ganz lange nicht da gewesen. Obwohl Xeno vorher zu den Trio ja noch gesagt hat, ja, die ist unten am Bach und fischt irgendwas. Und er hat da ja gelogen. Und also die Situation, in der das Trio da ankommt und diese Geste sieht, das ist auch so traurig, weil das ja eigentlich was Schönes ist und eigentlich müsste man sich ja geehrt fühlen, aber in diesem ganzen Surrounding und dieser Flucht vor Voldemort und den Todessern und Xeno, der ja sowieso ein bisschen komisch ist, der ja auch versucht, da seine Tochter wieder zu bekommen, indem er Harry und die anderen beiden verrät, das ist, also dieses ganze, also die ganze Story dann herum macht es irgendwie auch nicht glücklicher, also nichts ist glücklich in diesem Moment, obwohl Luna das ja gemacht hat, weil sie glücklich über die Freundschaft zu den fünf ist. Und
ja, das überschattet halt das so ein bisschen, ne?
Dass total.
So eine schlimme Situation ist, weil Luna eben entführt ist und so und man nicht weiß, was mit ihr passiert ist und so.
Weil wenn die in einer glücklichen Situation da hochgekommen wären, weil die in den Ferien sich gegenseitig besucht hätten und Luna hätte gesagt, hey, guck mal, ich habe was gemalt, ich hoffe, es euch gefällt das. Ja, voll schön.
Ja, aber meinst du, weil ich glaube, wäre diese Situation passiert und das Trio wäre irgendwie zufälligerweise bei Luna irgendwie gelandet und Luna hätte denen das Bild gezeigt. Ich glaube, Ron hätte das super weird gefunden.
Der findet alles weird, das zählt nicht.
Also Hermine hätte, glaube ich, auch so ein bisschen so, hä, warum wir? Weil wir haben so null Gemeinsamkeiten. Wir diskutieren eigentlich immer nur über Dinge, ob es die gibt oder nicht. Und Harry hätte es wahrscheinlich irgendwie rührend gefunden, aber irgendwie auch so ein bisschen drüber. Also hätte Luna das so gezeigt von wegen, guckt mal hier, ich habe euch gemalt. Ich glaube, das wäre eher ein bisschen seltsam gewesen. Aber ist ja normal für Luna.
Ja, genau. Und sie kommentiert komisch Quidditch und sie stellt ihre Freunde komisch an der Wand dar. Finde ich, das passt auch. Und ich hätte es Luna eher gegönnt, das so, anstatt mit dieser sehr traurigen Geschichte drumherum.
Ja, das stimmt.
Weil Luna hätte sich so oder so ja nicht geschämt. Sie hätte sich nicht dafür geschämt, dass das Trio es sieht, wenn sie dabei ist oder auch nicht. Aber ich hätte ihr natürlich lieber gewünscht, ja, dass das Trio dabei gewesen wäre. Ja, erstens für die Props, für diese sehr detailreichen, extrem lebendig wirkenden Zeichnungen. Das kannst du ja gar nicht so wertschätzen, wenn du gerade versuchst, Voldemort auszuschalten.
Das stimmt. Nee, auf jeden
Fall. Über kurz oder lang.
Ja, was Luna passiert, ist natürlich schlimm, aber zum Glück gibt es ja auch für sie ein Happy End aus der ganzen Lage.
Ja, für Luna wissen wir, das ist jetzt kein Spoiler in diesem Podcast, die überlebt.
Ein Glück. Was hast du denn beim verrückten Moment?
Da habe ich den Löwenkopf.
Ach, geil, da habe ich was anderes.
Oh, Gott sei Dank. Ja, wundervoll. Dann haben wir jetzt zwei Situationen für euch.
Ach, ich finde es gut, dass wir über den Löwenkopf reden.
Aber ich finde auch super, dass ich mich für zwei Quidditch-Szenen entschieden habe. Dabei mag ich Quidditch gar nicht so gern. Aber jetzt hier in der verrückten Szene, da geht es ja darum, dass Luna in der großen Halle auftaucht, kurz vor dem Quidditch-Spiel Gryffindor gegen Slytherin. Und dabei trägt sie einen riesigen Huthelm in Form eines Löwenkopfs, der ihr so auf den Kopf sitzt. Und natürlich machen sich die Schüler um sie herum lustig über sie und zeigen auch mit dem Finger auf sie. Und Luna reagiert überhaupt nicht verunsichert in dieser Situation, sondern erklärt einfach so, wie sie ist. Ne? Die ist ja dann, wie Basti am Anfang gesagt hat, so monoton. Ne? So, ich bin für Gryffindor. Ne? So,
hab mir jetzt gedacht.
Halb happy, halb monoton. So ohne, also auch keine riesigen Gefühle von Luna. Sie zeigt dann auch diesen Löwenkopf her und sagt dann, na, schau mal, was der kann. Und dabei hebt sie den Zauberstab, tippt den Löwenkopf an und der brüllt dann sehr realistisch tatsächlich. Das erschreckt auch Umstehende, na klar. Rechnet ja auch keiner mit, dass da jetzt ein Löwenkopf anfängt zu schreien. Sie erklärt dann auch noch ganz fröhlich danach, dass sie eigentlich wollte, dass der Löwe auch noch eine Schlange zerkaut, als Symbol für Slytherin, aber sie hatte keine Zeit mehr, das noch so fertigzustellen und wünscht Ron dann ja noch viel Glück, weil das ja notwendig ist, weil der ja dann Hüter ist. Und dann geht sie auch schon wieder und entschwebt sozusagen der Szene.
Ich finde das so krass, weil das würde ja implizieren, dass sie den Hut selber gemacht hat, oder?
Ja, klar.
Also ich meine, dass sie gut malen kann, das wissen wir ja. Offenbar kann sie auch gut basteln mit Magie.
Ja, total.
Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es bestimmt gar nicht mal so leichte Magie war, sondern dass das schon anspruchsvoll ist, wenn man so einen Löwen auch noch verzaubert und so.
Ja, der muss ja auch noch brüllen.
Ja, das ist so ein Verwandlungszauber.
Ja, genau. Also sie hat das, glaube ich, wundervoll gemacht. Das ist so ein typischer Luna-Moment in meinen Augen, weil sie ist dabei ja ein bisschen verrückt. Sie ist auch ein bisschen mutig. Sie ist auch komplett ehrlich. Ne? Sie verstellt sich ja überhaupt nicht. Mhm. Sie gibt überhaupt nicht vor, jemand anderes zu sein. Die ist so komplett rein und natürlich. Da ist nichts gestellt. Sie steht komplett zu sich selbst. Sie steht zu Gryffindor. Sie steht zu Harry, obwohl sie ja ein Ravenclaw ist. Dann könnte man ja sagen, nee, das geht nicht, weil... Sondern sie ist da ganz bei sich. Sie ist dabei ein bisschen verrückt, das kennen wir. Normalerweise ist man ja beim Quidditch wahrscheinlich für sein eigenes Haus. Das bricht sie aber. Sie ergreift Partei für ein anderes Haus. Jetzt klar, Ravenclaw spielt jetzt nicht. Klar, da kann man sich danach wahrscheinlich entscheiden. Aber ich glaube, mit dem Enthusiasmus macht es sonst keiner.
Ja, weil ihre Freunde in Gryffindor sind. Ja. Da haben wir das schon wieder, das Ding.
Ja, genau. Gryffindor bedeutet für sie wahrscheinlich ein bisschen mehr als für andere ein anderes Haus bedeutet.
Ja, auf jeden Fall.
Und also für mich ist das einfach ein verrückter Moment von ihr, weil sowas Verrücktes macht sonst auch keiner.
Aber ja auch sehr treu.
Ja, total.
Also ihr ist es quasi egal, in welchem Haus sie sind, aber sie kämpft halt für ihre Freunde und möchte, dass ihre Freunde gewinnen.
Ja, genau.
Und natürlich spielt da auch eine Rolle, dass sie Slytherin vielleicht auch nicht sonderlich mag, aber ich finde es auch sehr gut.
Ja, aber das machen ja auch alle anderen so, ne? Also genau. Die Slytherins zeigen ja auch ganz genau,
was sie von
den anderen
brauchen.
Ich sage,
das spielt nur mit rein.
Genau. Nee, deshalb, ich finde das gut.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, was du für einen Moment hast.
Ich habe auch wieder eher was Allgemeineres, und zwar ihre ganzen Schwurbeleien, nenne ich das mal.
Mhm.
Und auch die Theorien, an die sie glaubt. Und da hat sie ja auch einfach sehr verrückte Ansichten. Also Luna glaubt an viele Dinge, die es nachweisbar eigentlich nicht gibt. Mhm. Und auch ziemlich sicher, werden dafür nie Beweise kommen, dass diese Dinge existieren. Also wir hatten das ja schon mit diesem Verliererzipperlein, dass es ja gar nicht wirklich gibt. Aber dazu gehören dann auch eine Menge magischer Kreaturen, wie die schlibberigen Summlinge und auch einige wilde Theorien, die Xenophilius im Klitterer veröffentlicht und an die Luna natürlich auch glaubt. Und da habe ich jetzt mal ein paar rausgeschrieben. Sie glaubt natürlich an die schrumpfhörnigen Schnarchkackler. Der Name ist auf jeden Fall schon mal Programm, wobei man dazu sagen muss, dass die in Englisch auch Kackler heißen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Übersetzung, sondern das ist einfach aus Witzgründen wahrscheinlich übernommen worden. Und diese Tiere können laut den Lovegoods und einigen anderen Schwurblern nicht fliegen. Luna möchte aber mit ihrem Vater auf Expedition gehen und einen fangen, damit die Zauberergemeinschaft endlich anerkennt, dass es sie gibt.
Okay.
Xenophilius lässt sich ja auch ein Horn andrehen, welches angeblich von einem schrumpfhörnigen Schnarchkackler sein soll. Dabei stellt sich aber leider heraus, dass es eigentlich ein Erumpmindenhorn ist, welches ja im 7. Schuljahr dann im Haus der Lovegoods auch explodiert. Dann glaubt sie auch an Nagel. Das sind kleine magische Ungeziefer, welche sich wohl gerne in Mistelzweigen ansiedeln. Was sie allerdings bewirken oder ob sie sowas wie Zecken sind oder also ne, sich einfach darunter fallen lassen oder sich aussaugen oder so, das erfahren wir nicht. In den Filmen spielen die Nagel übrigens noch eine größere Rolle, weil Luna trägt so ein Amulett, welches sie vor Nageln schützt. Und sie vermutet ja auch, dass die Nagel ihre Schuhe gestohlen hätten, was irgendwie aber in der Hinsicht irgendwie nicht so viel Sinn macht. Dann gibt es noch die Schluckplimpies. Das sind magische Tierwesen, welche angeblich Menschen befallen. Also sie können aber dann mit Spulenwurzeln einfach und zuverlässig ferngehalten werden. Spulenwurzeln verwendet übrigens Xenophilius auch gerne in seinem Tee. Der ist aber leider ungenießbar.
Ja, schade.
Ja. Dann gibt es noch die Schlickschlupfe. Die sind auch seltsame Wesen, die unbemerkt herumfliegen, bis sie durch das Ohr ins Gehirn fliegen und sich über deine Gedanken hermachen. Also sie verstopfen und bringen die irgendwie durcheinander. Und befallene Personen driften gedanklich ab, vergessen ihre Umgebung und hängen Gedanken nach. Ja, an wen denken wir denn da? Ja, an Luna selbst. Offenbar scheint sie ja vielleicht auch befallen zu sein.
Eventuell.
Vielleicht trägt sie ja deswegen ihre Gespensterbrille, denn die soll Schlickschlupfe abhalten, also damit man die irgendwie sieht. Diese Brille gibt es als Geschenk im Klitterer dazu. Luna trägt diese Brille im Film am Anfang ja relativ häufig und im Film sieht man damit ja auch, also man sieht durch die Brille einmal durch, dass Schlickschlupfe anscheinend über Harry herumfliegen. Das würde aber bedeuten, dass es Schlickschlupfe gibt. Das existiert so im Buch nicht.
Also, wahrscheinlich wollten die nur visualisieren, was Luna eventuell sehen könnte.
Im Buch findet ja auch Tonks Harry und nicht Luna. Aber okay. Ja. Dann kommen wir nochmal zu den tollen Theorien. Da gibt es einmal die Rotfang-Verschwörung. Das ist eine Bedrohung, die ebenfalls nur in Lunas Kreisen bekannt ist. Und sie glaubt zum Beispiel, dass sich Auroren zu einer Verschwörung gegen das Ministerium zusammengeschlossen haben. Und sie kombinieren dabei schwarze Magie mit Zahnfäule und können dann durch finstere Machenschaften und auch Zahnschmerzen sehr viele in die Knie zwingen.
Okay.
Also eine sehr schlüssige Theorie. Der Klitterer veröffentlicht außerdem auch noch eine Theorie, dass Cornelius Fudge heimlich eine Privatarmee von Heliopathen hat.
Ja.
Das wiederum sind Feuergeister, die überall Flammen verbreiten. Fudge wollte sich damit mächtiger machen und zum Beispiel Dumbledore besiegen. Doch auch die Heliopathen gibt es eigentlich gar nicht.
Okay.
Also da auch nochmal ein Tierwesen, was, an was Luna glaubt. Außerdem gibt es die Theorie, dass Cornelius Fudge aus Gier nach Goldschätzen Kobolde auf bestialische Art und Weise bekämpft und sie sogar als Pastete verspeist. Also ich glaube, er ist nicht nett zu Kobolden, da würde ich Luna zustimmen, aber ich glaube, dass seine Pastete das koboldfrei ist.
Ist too much, ja. Weiß ich nicht.
Das ist, finde ich auch, also das ist schon so eine Theorie, wo ich mir so denke, ich weiß ja nicht.
Das war der Tee von Xeno.
So ein bisschen wie so hier diese Echsenmenschen fressen Leute oder so, also oder Kinder oder so, das ist schon ein bisschen absurd.
Ach, Echsenmenschen da mit ihrem genau.
Ja.
Mit diesem Blut ja, von Kindern Mogelwelt. Und so, ne?
Ja, ja, genau.
Stimmt.
Außerdem soll laut Luna Rufus Scrimgeour ein Vampir sein und Sirius Black ist ja in Wahrheit der Popstar Stubby Boardman. Das wissen wir ja natürlich alle schon.
Das wissen wir alle schon, ja. Wie könnten wir das vergessen?
Das sind ja so, das ist ja eigentlich noch ganz witzig, sage ich mal, also dass er ein Vampir ist, ist auch vielleicht ein bisschen rufschädigend, aber das kann man noch, aber das mit diesen Kobolden finde ich schon ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen.
Ja, das ist wirklich too much, muss man wirklich sagen, ja. Weiß ich nicht.
Und auch da wieder, wenn man das so auf die unsere Muggelwelt überträgt, so Fake News und so, das kann schon auch echt gefährlich werden. Also wenn Leute da wirklich dran glauben, das ist schon, ich weiß nicht, Leute.
Ja, gut, das wissen wir ja, wie gefährlich das ist. Ja.
Checkt immer eure Quellen. Ja. Wenn es der Klitterer ist, wisst ihr eigentlich, das ist Quatsch.
Also insofern ist das, klingt das alles natürlich auch verrückt in unserer Wahrnehmung. In Lunas und Xenos Wahrnehmung ist das ja total normal.
Ja.
Und ich finde an so ein paar, wenn du so an Schlickschlupfe oder so glaubst, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil das tut keinem weh. Es gibt Leute, genau, die glauben an Kobolde, es gibt Leute, die glauben an Feen.
Ja,
ne,
alles jetzt auch, gut. Ja.
Da kannst, da tust, und wenn du dann darüber erzählst und langweilt damit Leute, überhaupt gar keinen Stress, dann sagt dir entweder jemand ins Gesicht, boah, du langweilst mich, geh weg mit deinen Geschichten. Oder die Leute hören sich's halt an und sagen, ja, ja, die ist ein bisschen abgespaced. Gar kein Problem. Diese Theorien, ich weiß halt nicht, woher die dann, also ist ja wahrscheinlich eher auf Xenophilius Mist gewachsen als auf Lunas, und Lunas wiederholt das dann, weil sie einfach glaubt, was ihr Vater sagt.
Aber auch das finde ich immer schwierig, weil im Grunde reflektiert sie da ja nicht drüber, sondern sie wiederholt einfach nur das, was ihr Vater sagt. Also da ist sie ja nicht sonderlich weltoffen und auch lässt sich ja auch überhaupt nicht beirren. Also Hermine versucht sie ja auch manchmal zu überzeugen davon, dass es das alles nicht gibt, das und so. Stimmt, und sie ist da aber sehr, sehr stur. Und dann denke ich mir, auch das ist wirklich gefährlich.
Ja.
Ich weiß nicht. Und ich finde einerseits dieses, wie du schon gesagt hast, wenn man so an irgendwie magische Tierwesen glaubt, die es nicht gibt und so, schön, alles schön und gut. Aber wenn man sich da so reinsteigert und dann auch wirklich nicht sich nur auf diese Quellen stützt und auch immer nur das glaubt, was man glauben will. Ich meine, sie begegnet dem ja überhaupt nicht mit so einem, es könnte ja sein, dass es die gibt oder so, sondern sie ist ja felsenfest davon überzeugt.
Ja, ja, genau.
Und es kann schon echt, also
genau.
Es ist schwierig.
Ja, genau. Und jetzt ist bei Luna ja so, dass sie ja noch zur Schule geht. Sie ist noch minderjährig. Da könnte man dann noch sagen, naja, okay. Mhm. Aber in absehbarer Zeit ist sie ja auch volljährig.
Ja.
Und Xenophilius ist ja jetzt auch kein Typ, der so in der Gesellschaft super ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Luna einfacher gewesen wäre, hätte Xeno mit Luna, als sie auf die Welt gekommen ist, da auch versucht, ein bisschen weltoffener zu sein und nicht so einigeln mit seinen komischen Theorien.
Mhm.
Dass er eine eigene Zeitung quasi ins Leben ruft, um diese Theorien zu verbreiten, finde ich, ist ja schon ein krasser Schritt. Das heißt, er ist ja auch sehr überzeugt davon. Für ihn wird das auch nicht zur Debatte stehen, dass das, was er abdruckt, vielleicht fehlerhaft sein könnte. Und ich denke, dass er sich dem Schaden, den andere haben könnten, auch gar nicht bewusst ist.
Ja, weil die in ihrer Bubble sind.
Die sind
in ihrer Bubble von den Leuten, die das glauben, die die unterstützen, die die vielleicht ja auch auf weitere Ideen bringen.
Ja.
Und wenn du dich damit nie mit anderen Meinungen und mit anderen Ansichten beschäftigst, weil die scheinen ja auch alle anderen Quellen zu ignorieren und sich ja überhaupt nicht auf Diskussionen einzulassen, dann isolierst du dich ja auch ganz schnell.
Ja.
Weil wer geht denn eine Diskussion mit so jemandem ein?
Ja, aber auch spannend, dass Luna überhaupt gar kein Problem damit hat, sofort daran zu glauben, dass Voldemort tatsächlich zurückgekommen ist und dass die DR und so notwendig ist, ne?
Ja, das hatte ich, glaube ich, in Lunas Folge auch schon mal gesagt, dass das ja fast schon so eine Schwurbeltheorie von den Lovegood sein könnte mit Harry. Ja. Das passt eigentlich gar nicht so, also dass das so Hand in Hand einhergeht quasi.
Ja, und dass sie es halt auch so annehmen sofort, ohne, wenn sie glauben, dass Sirius irgendein Popstar ist oder so, dann wird ja wahrscheinlich irgendwo mal eine Situation gegeben haben.
Ja, es ist theoretisch für alle anderen Zauberer ähnlich absurd wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, es ist schon crazy.
Also Leute, wirklich,
verpasst es.
Öffnet eure Augen, benutzt euer Gehirn, glaubt nicht alles, was man sieht und hört, macht immer Double-Check, glaubt an vernünftige Quellen und
TikTok ist keine vernünftige Quelle. Ich sag's nochmal.
Nee, und nicht alles, was geschrieben steht, stimmt auch. Also da gibt es wirklich viel absurdes Zeug, was in der Welt kursiert, und vertraut eurem Verstand. Wenn es keine Beweise für etwas gibt, dann ist es schwierig.
Die so auch die eigene Intuition auch mal drauf hören und sich denken, ja okay, nee, kann ich irgendwie gerade nicht glauben, muss ich mir nochmal angucken.
Yes.
Oder mich unterhalten mit irgendwem, Input einholen. Ja, weil sonst werden wir wie Xeno und machen alle eine komische Zeitung auf.
Verrückt, sag ich dir.
That was crazy.
Dann kommen wir zum faszinierenden Moment. Ich habe echt lange überlegt, Faszinierend fand ich nämlich zum Beispiel auch die Freundschaft von Dean und Luna. Damit habe ich mich aber nicht weiter beschäftigt.
Was lachst du denn?
Findest du das nicht lustig? Ich finde das sehr faszinierend, diese Freundschaft.
Ja.
Die ist wild.
Ja.
Ja, ich habe allerdings genommen das Gespür, was sie hat für andere Menschen. Und was ich nämlich sehr faszinierend finde, ist, dass sie eben diese Stimmung von anderen Menschen immer so wahrnimmt. Ich finde es total krass, dass sie zum Beispiel Harry als Barney Weasley bei der Hochzeit von Bill und Fleur innerhalb von Sekunden erkennt. Also sie begrüßt ihn einfach so direkt mit Hallo Harry und er sagt noch so, ich bin eigentlich Barney.
Hallo?
Und dann sagt sie so zu ihm, ach, du hast deinen Namen auch geändert. Also sie glaubt einfach so direkt das, was sie fühlt und jetzt fühlt sie einfach, dass das Harry sein muss und wahrscheinlich beobachtet sie ja auch irgendwie Körpersprache, Haltung und so Blicke mehr als andere vielleicht und deswegen ist es für sie einfach klar, dass das Harry sein muss und das finde ich wirklich krass. Also es hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
Das spricht so irgendwie so für ihr Feingefühl und das zeigt sie auch in zwei weiteren Situationen. Und einmal nämlich bei Dobbys Tod. Da hält sie eine kurze, aber sehr ehrliche und rührende Rede. Also sie bedankt sich bei ihm und sagt ihm, dass er so mutig war und dass sie es so unfair findet, dass er sterben musste. Und noch schöner finde ich die Situation nach Sirius' Tod.
Na, die hab ich.
Na,
ja, die
wo
hab ich.
Er nämlich nur mit Luna darüber sprechen kann, wie es ihm wirklich geht. Also Harry
genau.
Jetzt. Genau, diese Situation habe ich quasi als Hauptpunkt genommen, nachdem er nämlich diesen Zwei-Wege-Spiegel findet und dann nochmal so ein bisschen diese traurige Hoffnung hat, dass er damit nochmal Sirius erreichen kann, rennt er auch noch zum fast kopflosen Nick, weil er irgendwie hofft, dass Sirius als Geist zurückkehren könnte. Und Nick muss ihm auch diese Hoffnung nehmen und da fühlt er sich irgendwie, als hätte er Sirius jetzt so zum zweiten Mal nochmal verloren. Und als er zum Gemeinschaftsraum zurückgeht, da sieht er Luna, wie sie Zettel aufhängt. Und er kann sich irgendwie jetzt auch nicht mehr verstecken und wundert sich auch so ein bisschen, weil sie auch nicht beim Festessen ist. Deswegen lässt er sich so ein bisschen auf eine Unterhaltung ein und sie sagt halt, dass sie ihre Sachen verloren hat, weil die anderen sie wegnehmen und sie verstecken. Aber weil sie jetzt ja packen muss, weil das Schuljahr fast zu Ende ist, muss sie ihre Sachen eben wiederfinden. Und Harry hat total Mitleid mit ihr. Und das ist so das erste andere Gefühl als Zorn und Trauer, was er seit Sirius Tod fühlt. Und er fragt sich halt, wieso jemand ihre Sachen versteckt. Und sie sagt dann einfach ganz ehrlich, dass die anderen sie seltsam finden. Das ist ja eigentlich auch gut selbstreflektiert von ihr, dass sie das so weiß. Und auch irgendwie wirkt ihr jetzt nicht, also sie schämt sich jetzt ja auch nicht dafür. Sie sagt ja sogar, dass sie diesen Spitznamen hat, Loony Lovegood. Und jetzt hat er noch mehr Mitleid mit ihr und bietet ihr dann ja auch an, dass er helfen könnte, die Sachen zu suchen. Aber sie ist ja eigentlich ziemlich sicher, dass die schon irgendwie wieder zurückkommen, weil das auch jedes Jahr so ist. Und dann fragt sie ihn, wieso Harry nicht beim Festessen ist. Und versteht dann aber auch total, dass Harry nicht danach ist, weil sie ja auch von Ginny weiß, dass Sirius Harrys Pate war und sie ja den Verlust auch mitbekommen hat. Ja, und dann merkt Harry, dass es ihm gar nichts ausmacht, mit Luna über Sirius zu sprechen. Und ihm fällt auch ein, dass sie ja auch die Testrale sehen kann. Und plötzlich, ja, knüpft sich so ein Band des Verständnisses um sie. Also Luna hat das wahrscheinlich schon länger gespürt, könnte ich mir vorstellen, weil sie einfach so einen anderen Blick auf Menschen hat, wie gesagt. Aber Harry hat das ja irgendwie vorher nicht so richtig geschnallt, dass sie ja, wenn sie Testrale sehen kann, auch irgendwo einen Verlust in direkter Nähe erlitten haben muss.
Ist auch wieder traurig, ne, dass Harry sowas auch nicht sofort auffällt. Dass man da nicht aufdringlich nachfragt, kann ich voll verstehen.
Ja.
Aber es hätte Harry durchaus präsenter sein können.
Neville wohnt irgendwie schon immer bei seiner Oma und den fragt auch keiner warum.
Ja, ja, das ist echt crazy.
Das ist genau das Gleiche hier, ja. Ja, sie erzählt von ihrer Mutter und dass eines dieser Experimente schiefgegangen ist, als sie 9 war. Und sie sagt auch ganz offen, dass sie immer noch sehr traurig darüber ist. Aber trotzdem ist Luna irgendwie so positiv, weil sie ja noch ihren Dad hat. Und sie ist sich auch sicher, dass sie ihre Mom eines Tages wieder sieht.
Das ist auch traurig.
Davon ist Harry so ein bisschen verwirrt, genau. Aber Luna erinnert ihn ja auch nochmal daran, dass sie beide ja diese Stimmen hinter dem Schleier gehört haben. Und sie ist sich eben sicher, dass die Toten da sind, aber eben nur verborgen.
Mhm.
Harry kann das alles nicht so ganz glauben. Ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, Luna ist so eine kleine Schwurblerin und sie glaubt eben an viele merkwürdige Dinge. Aber trotzdem hat sie ihm irgendwie in dieser Situation geholfen, weil er merkt halt, dass dieser Stein in seinem Magen ein bisschen leichter geworden ist. Und sie hat es irgendwie geschafft, ihm so ein positives Gefühl zu geben, was die anderen ja nicht so konnten. Und dadurch hatte er irgendwie die Möglichkeit, diesen Verlust von Sirius nochmal verarbeiten zu können. Und das finde ich irgendwie sehr schön.
Oder zumindest, also verarbeiten, weiß ich nicht, zu dem Moment, das dauert ja immer ein bisschen, aber zumindest, dass Luna ihm so ein bisschen eine Richtung gegeben hat, weil er gesehen hat, gut, Luna hat auch einen schweren Verlust erlitten und ich meine, darüber kommt man ja nie so richtig hinweg, aber man lernt so ein bisschen damit zu leben und vielleicht ist Luna in dem Moment einfach so ein Beispiel auch für Harry, dass er dann einfach merkt, naja, es geht weiter und man kann das schaffen. Also das finde ich schon sehr besonders. Also dieser Moment hat so viele verschiedene Facetten einfach.
Total.
Von total komisch, ne, weil sie ihre Sachen sucht und da auf letzten Drücker noch irgendwelche Aushänge macht. Dann ist es auch traurig, weil sie über diese sehr, sehr krassen Themen sprechen, die ja auch super persönlich sind. Das ist wahrscheinlich das persönlichste Gespräch, was er jemals mit Luna führen wird. Und weiß nicht, dann ist aber auch schön, weil sie sich ja auch wahrscheinlich gegenseitig eine Stütze sind, weil ich glaube auch, dass Luna dieses Gespräch gut tut.
Ja.
Das einfach nochmal loszuwerden. Es fragt ja sonst keiner.
Ich glaube auch, dass sie sonst mit keinem Mitschüler über den Tod ihrer Mutter gesprochen hat. Also es ist jetzt nicht so, damit sie irgendwie hier hausieren geht. Und es ist ja auch oft so, dass man irgendwie mit Fremden über so intime Themen oft auch gut sprechen kann. Und vielleicht auch irgendwie nochmal sich anders öffnen kann als jetzt engen Freunden. Und Harry konnte ja mit Ron und Hermine leider ja auch so gar nicht über Sirius sprechen, obwohl die beiden das ja total nachvollziehen können, weil sie kennen Sirius, sie kennen Harry und sie wissen, was Harry auch einfach schon alles durchgemacht hat. Und trotzdem ist es hier Luna, die ihm da helfen kann und die ihm ein besseres Gefühl gibt. Und das schafft sie eben, weil sie so, auf der einen Seite ist sie ja komplett verkorkst mit Beziehungen zu anderen Menschen. Auf der anderen Seite hat sie eben, was ja auch die Situation vorher schon gezeigt hat, die ich gesagt habe, dass sie eben so dieses Feingefühl hat und einfach spürt, wann ist der richtige Moment, wann frage ich, wann öffne ich mich, ne? Also dass sie ihm ja auch von ihrem Verlust erzählt. Sie hätte das ja auch irgendwie verschweigen können, aber klar, dadurch, dass sie das ja erzählt und sie auch ihm erzählt, wie sie damit umgeht, hat Harry eben, wie du gesagt hast, so eine Orientierung oder so eine Richtung bekommen und auch, dass sie über diesen Vorhang und diesen Schleier sprechen, weil Harry hat diese Stimmen auch gehört.
Ja.
Für ihn war das ja so ein bisschen unerklärlich, was das alles bedeuten soll. Und jetzt hat auch Luna da ihm so ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, oder zumindest hat sie ihm auch eine Antwort gegeben auf eine Frage, die ihm ja sonst keiner beantworten konnte, weil keine Ahnung hat, was da passiert sein soll. Und Luna war da einfach sehr hilfreich. Also für mich war die Situation einfach noch aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen faszinierend, weil Luna ja, also sie wird ja jetzt nicht offen gehänselt, aber sie wird ja durchaus gemieden und es werden Streiche gespielt. Und da finde ich Luna recht faszinierend, weil sie ja eine ganz besondere Art hat, damit umzugehen. Sie ist nicht wütend, sie scheint ja auch eigentlich gar nicht verletzt zu sein. Sie ist super ruhig in der Situation. Also wenn mir das passieren würde, weiß ich nicht. Also, und sie nimmt sowas ja auch irgendwie nie persönlich. Ich frage mich ein bisschen, warum nicht?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es ein bisschen auch autistische Züge sind vielleicht, so in Ansätzen.
Glaube ich schon. Und sie kennt es halt auch leider nicht anders, ne?
Ja, aber das ist, ne, ich weiß nicht, ob es sowas ist, woran man sich irgendwann gewöhnt, wenn du...
Wahrscheinlich, ja.
Ich wünsche mir nicht, dass man sich daran gewöhnt, weil das bedeutet, dass man irgendwie aufgegeben hat und sagt, ja, okay, dann ist das jetzt so. Aber ich glaube, es kommt einfach an sie so nicht ran, wie es an uns rankommen würde, wenn uns das jetzt passieren würde.
Ja, genau. Ich glaube, weil sie sich auch nichts draus macht. Also sie hat jetzt nicht die Hoffnung, dass sie mit den anderen nochmal befreundet wird und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Ravenclaws so ein bisschen so sind von wegen... Ah, die Luna ist so verstrahlt und so verträumt, die checkt gar nicht, wenn wir der jetzt hier alle paar Wochen irgendwie was klauen aus ihren Sachen. Luna merkt das zwar, aber es ist ihr einfach nicht wichtig genug, als dass sie jetzt da ein Fass aufmacht. Und klar, am Ende will sie aber ihre Sachen halt wieder haben. Und dann merken die Ravenclaws, okay, so lustig war es auch eigentlich auch vielleicht gar nicht. Und dann geht es aber halt jedes Jahr wieder von vorne los. Aber Luna ist es halt deswegen egal, weil sie mit diesen Menschen auch einfach nicht befreundet sein will. Weil wenn das jetzt Harry, Ron und Hermine machen würden, dann würde sie das wahrscheinlich schon... das würde sie schon betroffen machen. Aber bei den Leuten ist es ihr halt egal, weil die sind ihr nicht wichtig.
Naja, total. Was ich aber bei... Also ich springe jetzt hier so ein bisschen durch meine abschließenden Worte zu dieser Situation, weil wollte dir da nicht so reingrätschen. Aber ich komme jetzt auch noch mal zu dem Moment zurück, wo sie über den Tod ihrer Mutter spricht. Mhm. Und ich finde es erstaunlich, dass sie diesen Verlust ja mittlerweile akzeptieren kann ohne das so von sich zu schieben, sondern es wirkt eher so, als ob sie ihrer Mutter dennoch, obwohl sie ja gestorben ist, sehr nah ist. Was ja fantastisch ist für Luna, wenn sie das Gefühl hat, ja, wir sehen uns ja eh wieder. Ist auch gar kein Problem. Also es wirkt, obwohl es ja so schwer ist und so ein krasser Verlust, wirkt es bei Luna ja doch irgendwie, also leicht ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, und aber es wirkt nicht so schwer. Und das ist ja das, was sie Harry übertragen kann. Und das ist doch wirklich, wirklich faszinierend, wie sie damit umgeht. Und was sie ja bei Harry auch nicht macht, ist ihn krass bemitleiden. Ne? So, oh mein Gott, es tut mir so leid. Mhm. Oh mein, ne? Sie packt ihn auch nicht in Watte, sondern sie spricht die Dinge aus. Sie ist auch hier wieder super ehrlich. Ne? Sie trifft tatsächlich, ich finde, in der Situation richtig gute Worte auch. Das ist bei Luna ja nicht immer so klar, dass sie genau weiß, was sie da sagt, in welchem Ton und mit welchen Wörtern man das gut transportiert, was sie eigentlich sagen will. Und das finde ich auch hier super, also ohne absichtlich einfühlsam zu sein, ist sie es auf ihre Art und Weise. Und das finde ich sehr faszinierend, weil das ein verrückter Moment ist, auch wieder gleichzeitig faszinierend und traurig. Luna spielt mit unseren Gefühlen.
Ja, und ich finde es aber auch ganz wichtig, diese Stelle, weil Luna Harry ja auch ein bisschen die Augen öffnet. Ich meine, keine Frage, Harry sind ganz schlimme Dinge in seinem Leben passiert und er hat ganz früh schon ganz schlimme Verluste erlitten. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gespräch stattfindet, hat er ja auch wirklich schon viel durchgemacht.
Naja.
Aber, und ich will jetzt hier gar nicht Schicksal gegen Schicksal aufwiegen,
nein.
Aber er hat nicht als einziger viel durchgemacht. Und jetzt nochmal von jemandem zu hören in seinem direkten Umfeld, hey, ich war 9 und ich habe gesehen, wie meine Mutter gestorben ist, weil sie ein verrücktes Experiment gemacht hat. Eine Mutter, mit der Luna im Gegensatz zu Harry 9 Jahre lang zusammen in einem Haus gewohnt hat, an die sie aktive Erinnerungen hat, die eine riesige Lücke in dieses Haus gerissen hat.
Ja.
Das sind ja nochmal andere Verluste, als dass Harry jetzt seinen Paten verliert. Klar ist das da so der letzte Familienmitglied irgendwie für Harry gewesen. Genau. Aber ne, es ist ja nochmal eine ganz andere Beziehung, die Luna zu ihrer Mutter hatte natürlich.
Ja, genau.
Und das ist für Harry, glaube ich, ganz gut auch nochmal zu hören. Okay, ich habe viel Scheiße durchgemacht, aber andere Menschen machen auch viel Scheiße durch. Und Luna hat das auch geschafft.
Ja,
ich schaffe das auch. So sie auch irgendwo ein bisschen auch als Vorbild zu sehen vielleicht in dem Umgang,
total,
die sie damit hat.
Ja, und dann da unterschätzt man sie dann auch. Ne? Das hat man ja gar nicht so im Kopf, dass sie da so stark sein kann, emotional auch so gefestigt.
Ja.
Und jetzt ist sie 9, also sie war 9, als die Mama gestorben ist, dann ist sie jetzt 14, also ist jetzt auch noch nicht so lange her.
Ja.
Und dann ist sie auch noch super jung. Und jetzt wissen wir auch, dass Xenophilus vielleicht auch nicht die stabilste Vaterfigur ist, die man haben kann. Also
ja,
ich glaube, die sind
Fall.
Sehr eng, aber dadurch mit seinen Schwurblereien und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da der perfekte Typ für ist.
Der lebt auch ein bisschen in seiner Welt, so wie
sie
auch.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, Luna lässt sich da einfach nicht aus der Fassung bringen. Und was du schon gesagt hast, was ich auch noch mal kurz herausarbeiten möchte, das ist eine ganz schön große Ankündigung für einen halben Satz, den ich jetzt euch noch hier präsentieren werde. Bei Luna ist ja so, sie sieht ja auch überall das Positive, das Gute, sie ist da optimistisch. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich finde, es passt hier auch noch mal, deshalb sage ich es noch mal. Sie ist so pur auch einfach, wie kein anderer. Sie ist so rein. Na, da ist ja nichts dazu gedacht.
Mhm.
Sie ist einfach so, wie sie ist. Und das ist so bemerkenswert,
voll,
weil wir kennen so viele Charaktere, die sich in Situationen verstellen, die sich für jemand anders verstellen. Draco angefangen, ne? Ich meine, der ist auch nicht pur, der ist nicht rein. Ja, eine Lavender, die immer übertreibt und sich versucht, den Vordergrund zu spielen oder so. Das sind jetzt nur 2 Charaktere hier, aber das ist bei Luna einfach komplett anders. Und die macht das nur für sich.
Können wir uns alle mal eine Scheibe von Luna abschneiden?
Ja, so ein bisschen wenigstens einfach.
Nicht so viel.
Nicht alle.
Nicht so viel Geschwurbel, aber zumindest was von ihrem Selbstbewusstsein.
Ja, crazy. Luna, ja. Es ist hier gar nicht so lustig, wie ich erhofft habe, ehrlich
gesagt. Nee, das stimmt.
Ist schon wieder
sehr deep.
Emotional hier. Ja.
Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen lustiger, wobei der nächste Moment macht es nicht lustig hier. Aber was hast du denn bei Loyal?
Ich habe mir als loyalen Moment genommen, dass Luna mit bei dem Gespräch dabei ist, wo sie für Harry das Interview mit dem Kletterer
ja, cool.
auf den Weg bringt.
Ja, ich fand's witzig, weil es gibt, also Luna ist ja eigentlich so, also eigentlich ist fast jede Szene, wo sie vorkommt, ist sie loyal, weil sie ja, ja. wirklich so zu 3000% hinter Harry steht und das ist nochmal was anderes, als jetzt irgendwie das Trio hinter Harry steht,
ja.
Weil das die sind Freunde, sondern Luna hat ja nochmal einen ganz anderen Antrieb, hinter Harry zu stehen und ich finde, eigentlich ist sie in jeder Situation loyal. Selbst das mit dem Gryffindor-Hut. Auch ja. da ist sie ja mit unglaublich loyal. Ja.
Total.
Dann starte mal.
Es ist ja, während sich Rita Kimcorn und Hermine darüber streiten, dass der Tagesprophet Harrys Geschichte nicht so veröffentlicht wird, wie Hermine sich das quasi vorstellt. Da geht es ja darum, um die Erpressung von Rita Kimcorn. Und da mischt sich Luna auch ein. Und sie hat da irgendwie so eine Cocktailzwiebel oder so im Mund und kaut da drauf rum. Auch wieder ganz crazy, aber das ist so typisch Luna. Sie sagt dann ja auch ganz ruhig, dass ihr Vater den Tagespropheten für eine miserable Zeitung hält. Ist klar, wer hätte es gedacht. Wobei ist aber auch...
Total offen wieder. Ja, in dem Fall auf jeden Fall.
Ist jetzt nicht so, als wäre der Tagesprophet mega super toll. Luna hat auch so ganz große Augen und glupscht Rita dabei an. Das provoziert Rita natürlich auch so ein bisschen, ne? Und Luna fährt fort, dass ihr Vater... ja, auch wichtige Geschichten veröffentlicht, von denen Xeno eben glaubt, dass die Öffentlichkeit davon erfahren muss. Und diese Theorien, die du vorhin vorgetragen sind, sind genau das, was du im Klitterer lesen kannst. Ja, ihm geht es dabei einfach auch überhaupt nicht ums Geld. Er macht das einfach, weil er daran glaubt. Und Rita reagiert darauf eher spöttisch und fragt dann auch abfällig, ob Lunas Vater irgendwie einen kleinen Dorfboten leitet, der irgendwie verbreitet, wo der nächste Besenbazar stattfindet. Und Luna ist auch wieder ganz ruhig in dieser Situation und erklärt, dass ihr Vater der Chefredakteur vom Klitterer ist. Also arbeitet nochmal kurz heraus, wie wichtig ihr Vater quasi ist.
Auf jeden Fall, ja. Weil es so viele andere wichtige Rollen beim Klitterer ja, gibt. Also es ja, ist ja ein ganz ja, großes richtig. Unternehmen.
Ja, riesig. Ja, Rita ist auf jeden Fall sehr amüsiert darüber und äußert sich verächtlich über das Magazin. Und sie bezweifelt auch, dass irgendjemand eine Geschichte, die dort abgedruckt worden ist, irgendwie ernst nehmen kann. Und Hermine verteidigt dann aber die Idee von Luna. Und schlägt vor, dass das Interview von Harry lieber im Klitterer erscheinen soll. Also Luna hat da quasi den Anstoß gegeben für diese Idee.
Mhm.
Und Luna bleibt währenddessen auch weiterhin ganz ruhig und ist auch total auf Hermines Seite. Und als Rita fragt, welches Honorar sie dann dafür bekommt, dass sie das Interview mit Harry durchführt, das dann abgedruckt wird, da antwortet Luna auch nur ganz verträumt, ja, also ich glaube, dass mein Vater die Leute nicht bezahlt. Die da Artikel schreiben.
Ja, das ist immer eine gute Voraussetzung für gute Recherche.
Ja, weil Luna meint, die tun das, weil das eine Ehre ist, dass ihr Name unter dem Artikel abgedruckt wird. Ist ja klar. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist Rita darüber natürlich nicht super glücklich. Aber weil sie ja erpresst wird, weil Hermine ja weiß, dass sie ein unregistrierter Animagus ist, hat Rita ja überhaupt gar keine andere Wahl, als zuzustimmen und dieses Interview mit Harry zu führen, das dann abgedruckt werden kann.
Mhm.
Und da freut sich Luna und die findet es richtig gut und sagt dann, ja, da wird Daddy sich freuen. Ne? Also sie ist da ganz happy drüber. Und ich finde, dass Luna hier ihre Loyalität einfach zeigt. Sie unterstützt Harrys Wahrheit, das finde ich, kann man da sehr gut sehen. Und sie hat sofort eine Lösung quasi parat für das Problem. Also sie kommt und ist da und macht das und sie interessiert sich auch nicht für den Ruf des Klitterers, aber das ist ja allgemein, also jetzt nicht verwunderlich, weil sie sich ja auch nicht so für ihren Ruf oder den Ruf der Familie interessiert. Also das geht ja immer so ein bisschen an ihr vorbei. Sie glaubt aber an Harry. Sie ist ja nicht nur Harry loyal gegenüber in dem Moment, sondern auch ihrem Vater.
Ja,
also sie
total.
Verteidigt ihn vor Rita. Sie ist dabei ruhig und sie fährt überhaupt nicht aus der Haut. Sie ist ganz entspannt, schon fast, vielleicht auch ein bisschen zu entspannt, ich weiß nicht. Aber sie erklärt ja dann auch, dass ihr Vater eben nicht auf Profit aus ist, sondern über Dinge berichtet, die ihr eben wichtig sind. Ich glaube, sie ist auch stolz darauf und vertraut ihrem Vater da voll und ganz. Genauso wie sie auch Harry vertraut. Also ich glaube, wenn sich Luna einmal für dich entschieden hat, dann bist du auf der sicheren Seite. Und selbst als Rita dann den Klitterer ja lächerlich macht, hat Luna da ja auch, also sie rechtfertigt sich ja nicht mal. Sie gibt nur so ein paar Momente raus und sagt, es ist so und so, aber es ist ja nicht so, ja, aber das ist wichtig, dass die Leute das wissen. Ja, aber das ist ganz, nee, stimmt ja gar nicht. Also so reagiert die ja überhaupt nicht.
Ja, ich frage mich, ob sie einfach nie so damit konfrontiert wurde, dass Leute den Klitterer nicht für voll nehmen. Ja, und dass sie jetzt gerade so denkt, naja, dass die vom Tagespropheten das denken, das ist ja klar. Aber alle anderen finden den Klitterer ja toll. Weil in ihrer Bubble, wie gesagt, ist das ja normal. Die, wie gesagt, die haben, das ist ja die Ehre, dass sie da den Namen drunter schreiben dürfen Also in ihrer Bubble ist das ja einfach so. Und ich vermute, dass sie gar nicht so viel in Berührung damit kommt, dass Leute ihr da irgendwie Widerworte geben oder halt auch was dagegen sagen. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass das vielleicht wirklich passiert, weil sie sich auch mit anderen gar nicht so auf die Diskussion einlässt, weil wir ja schon gesagt hatten, weil sie an denen auch kein Interesse hat. Und jetzt macht sie das ja für Hermine und für Harry und natürlich auch für ihren Vater und kommt jetzt vielleicht ja auch fast zum ersten Mal in diese Situation, dass jemand ihr auch einfach ins Gesicht sagt, so, Junge, das ist halt Quatsch.
Das ist totaler Humbug, ja. Ja, ja, klar, kann sein. Aber trotzdem, also sie ist da auch wenig impulsiv. Ne?
Ja, total. Also es interessiert, also wie auch hier, Rita interessiert sie gar nicht. Nee, das, was sie sagt, das ist, also, so denke ich mir so, ja, könnte Luna überhaupt nicht weniger jucken. Ja, und total. Deswegen ist sie da auch so gelassen, weil sie sich denkt, ja, was will die mir eigentlich jetzt sagen? Ja. Hier?
Ich weiß es doch eh besser. Mein Daddy, der weiß schon, was er tut.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich find's verrückt.
Total. Ja, spannend. Ich finde, dass sie ihre Loyalität auch sehr, sehr stark im Ministerium zeigt.
Ja.
Weil, dass sie loyal ist, wie gesagt, darüber müssen wir gar nicht reden. Sie kämpft ja nicht nur bei dieser Schlacht mit, sondern ja auch bei mehreren. Und das erste Mal ist aber, wie gesagt, in dem Jahr, wo sie ja auch Harry kennenlernt, nämlich in der Schlacht beim Ministerium. Und Harry will ja unbedingt ins Ministerium, weil er glaubt, dass Voldemort Sirius dort foltert. Mhm. Und Hermine will ihn ja erstmal überreden, dass er mit Hilfe von Umbridge Kamin im Grimmauld Place nachguckt, ob Sirius nicht vielleicht doch da ist. Und Ginny und Luna, die kriegen das irgendwie zufällig mit, dass Harry da in Umbridge Büro einbrechen will und sie bieten sofort ihre Hilfe an. Aber Harry will das gar nicht. Also er versucht, sie irgendwie abzuwimmeln, aber die beiden lassen nicht locker. Und obwohl Luna Harry dann ziemlich unhöflich findet, weil er halt so sagt, so ja, nee, lass mich jetzt mal. Also sie findet ihn unhöflich in dieser Situation, aber beharrt trotzdem darauf, ihm zu helfen. Und letztendlich hat er eigentlich auch keine andere Chance, als zu sagen, ja, okay, dann steht halt mal Schmiere. Sie hätte ja auch einfach sagen können so, ja, okay, der ist voll unfreundlich, will ja nur helfen, aber dann halt nicht, tschüss. Aber nee, sie bleibt da sehr standhaft, weil sie eben unbedingt dabei sein will und helfen will. Leider werden sie ja alle, auch Neville dann noch, gefasst, können sich dann ja aber auch wieder befreien. Und auch da ist es nicht so, dass Ginny und Luna vor allem auch sagen, ja, okay, reicht jetzt mit dem Abenteuer, ich gehe jetzt mal in meinen Schlafsaal, sondern sie suchen ja das Trio oder beziehungsweise Hermine und Harry, die ja im Wald waren. Und wieder beharrt Luna darauf, Harry helfen zu wollen. Und auch hier hat er wieder keine Chance, sie loszuwerden. Und ich finde, es ist ja total logisch, dass Hermine und Ron helfen wollen, auch wenn Harry immer denkt so, nee, lasst mal. Ja. Aber die sind halt befreundet. Auch bei Ginny, finde ich, kann man das total verstehen, weil Ron ist ihr Bruder und Harry ist ihre große Liebe. Und außerdem kennt sie Sirius und weiß auch über den Orden Bescheid. Und sie ist einfach mutig und clever, das muss man ja gar nicht nochmal dazu sagen. Und bei Neville kann ich es irgendwie auch verstehen, weil der möchte sich selbst und seine Eltern auch irgendwie etwas beweisen. Und er ist auch ein mutiger Gryffindor und wächst ja irgendwie in diesem Jahr sehr aus sich heraus und so. Aber Luna, die hat eigentlich mit dem ganzen Jahr gar nichts zu tun. Und sie weiß nicht mal, wer Sirius ist. Sie denkt, es ist Stubby Boardman. Und trotzdem will sie ihren Freunden helfen. Ja? Also die Sache ist ihr eigentlich völlig egal. Also sie hat, glaube ich, gar nicht genau verstanden, was Harry da will oder worum es hier gerade geht. Sondern sie sagt einfach nur so, hey, meine Freunde machen das jetzt, das ist gefährlich. Die brauchen eine helfende Hand und dann will sie halt unbedingt mitkommen.
Ja.
Und das finde ich total stark. Sie hat ja eigentlich auch einen guten Beitrag dazu, weil sie wirft ja ein, dass man auf Testralen reiten könnte. Und hilft ja auch den anderen, die Testrale nicht sehen können, aufzusteigen. Und ohne zu zögern, folgt sie Harry und den anderen. Also sie hat überhaupt gar keine Angst. Sie findet die Mysteriumsabteile eher sogar spannend und interessant und erkennt dann ja auch sofort, dass hinter diesem Vorhang eben Menschen sein müssen, weil sie diese Stimmen hört. Und sogar als die Todesser auftauchen, bricht sie jetzt nicht irgendwie heulend zusammen oder so. Sie ist jetzt ja eigentlich ja nicht gewohnt. Aber sie zeigt sich eben total kampfbereit und ich finde, das ist total bewundernswert, weil, das hast du eben auch schon gesagt, wir dürfen einfach nicht vergessen, die ist erst 14, ja? Und hatte jetzt vielleicht anders als das Trio nicht in jedem Jahr mit Voldemort zu tun. sondern das ist jetzt so ihr erster richtiger Kampf und ihr erste richtige Berührung vielleicht ja auch mit dunkler Magie und so. Und dann trennt sich die Gruppe ja und Ron, Luna und Ginny laufen in eine andere Richtung und später, als die sich alle wieder treffen, ist Luna unverletzt, weil Ginny hat sich ihren Knöchel gebrochen, während Ron komplett abgedreht ist, nachdem ihn so ein Fluch getroffen hat. Auch Luna lässt trotzdem ihre Freunde hier jetzt nicht im Stich, sondern sie hilft Ginny noch und legt so den Arm um sie, um sie so zu stützen. Und dann muss sie dabei ihren Zauberstab hinters Ohr klemmen. Und dann ist sie ja dadurch vollkommen wehrlos, weil sie jetzt gar nicht mehr zaubern kann und wird dann ja auch tatsächlich noch von einem Fluch getroffen und knallt auf den Tisch, wo sie dann auch erstmal liegen bleibt. Und das finde ich auch total krass, weil sie auch hier wieder Loyalität gegenüber Ginny zeigt, weil sie sie niemals im Stich lassen würde oder dann nur an sich selbst denkt oder so. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass sie sich wirklich schnell auch von der Schlacht erholt und nicht besonders lang im Krankenflügel aufgepäppelt werden muss.
Maschine. Aber vielleicht hat sie diesen Mut und dieses Spontane von ihrer Mutter, die ja auch sehr experimentierfreudig war, dass Luna vor so unbekannten Situationen und unbekanntes Terrain im Allgemeinen, dass sie sich davon nicht abschrecken lässt.
Genau.
Also mit 14 so mutig zu sein und auch so eine krasse Meinung, dass man sagt, ich folge quasi einem anderen Schüler, von dem ich glaube, dass er die Wahrheit spricht. Ich folge dem und in dem Wissen, dass dort Todesser sein könnten oder gar Voldemort.
Ja, es ist so bedingungslos auch. Also sie erwartet ja gar keine Gegenleistung oder so.
Nee, nie. Ja, bei nichts.
Nee, natürlich nicht.
Das ist schon ehrlich gesagt ein bisschen unter Wert verkauft, ehrlich gesagt.
Ja, also sie ist total selbstlos. Und wie gesagt, sie ist ja jetzt auch nicht so, ich meine, natürlich glaubt sie Harry und natürlich weiß sie um die Bedrohung von Voldemort, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ich bin hier jemand, ich kämpfe gegen das Böse und ne, so, es ist, wie gesagt, es geht ihr gar nicht so sehr um die Sache, sondern sie ist da einfach nur loyal ihren Freunden, weil sie weiß, die kämpfen für das Richtige und ich schließe mich jetzt an. So.
Ja, genau. Das ist halt crazy.
Total krass.
Es ist mit 14 schon auch sehr weit.
Ja.
Und doch ist sie so sozial so hinterher. Es ist irgendwie sehr crazy, verrückt, dass sie so.
Sie ist einfach sehr besonders.
Gegensätzlich.
In jeder
ist
Hinsicht.
Auch. Ne? Ja. Also, sie hat da echt viele Facetten, die sonst keiner hat. Niemand präsentiert sich so wie sie. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Luna Lovegood.
Genau, wenn ihr jetzt findet, dass da noch ein Moment gefehlt hat, dann schreibt ihn uns mal unbedingt in die Kommentare, was euer Lieblingsmoment von Luna ist oder welchen Moment wir noch hätten besprechen müssen, weil wir uns natürlich auch hier wieder beschränken müssen, da passt nicht alles rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch so an Momenten gefunden hättet.
Ich auch.
Bist du bereit für eine Eulenpost?
Ja, yeah, bitte.
Lucita hat uns bei Spotify geschrieben und zwar: Hallo, liebste Fröschlis.
Süß.
Frage an die Eulenpost. Ich weiß nicht, ob die schon mal gestellt wurde. Nein, wurde sie nicht. Als Harry in Stein der Weisen seinen Zauberstab bei Ollivanders kauft, hat ihn der Zauberstab womöglich aufgrund des Horcruxes in ihm ausgewählt? Da ja Voldemort den Bruderstab hat, hat der Zauberstab somit nie wirklich Harry gehört, sondern eigentlich dem Horcrux in ihm? Schokige Grüße.
Mhm. Wow, das ist aber eine clevere Frage.
Ich glaube, der Teil von Voldemorts Seele in Harry ist so klein, dass er da jetzt nicht so super ausschlaggebend ist. Also ich glaube, der Zauberstab hat schon immer Harry gehört, so, weil der größte Teil ist einfach Harry in Harry und nicht Voldemort. Aber ich glaube schon, dass dieser Teil der Seele das schon ein bisschen beeinflusst. Also ich glaube schon, dass der Zauberstab das spürt. Und wenn diese Phönixkern, das ist ja das, was die beiden gleich haben, die Phönixfeder, wenn sich die angezogen gefühlt hat bei Voldemort, dann fühlt sie sich eben hier vielleicht auch bei Harry angezogen, weil es eben Parallelen gibt.
Genau, weil da ein Teil ja anwesend ist.
Genauso wie die Dementoren das ja vielleicht auch so ein bisschen spüren, hatten wir ja auch schon mal gesagt. Oder auch das Medaillon, das irgendwie so ein bisschen wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass es da so Schwingungen gibt, aber nicht mehr. Also es sind nur Schwingungen.
Ja, das stimmt, aber man muss dazu sagen, ein Zauberstab ist ja auch schon ein sehr starkes, magisches Artefakt. Da muss man einfach so sagen. Und dass das feinfühliger ist als vielleicht was anderes, ist ja klar.
Ja.
Deshalb finde ich schon, dass man das so beantworten kann, wie du das gerade formuliert hast.
Ja, und ich finde es nämlich vergleichbar auch mit dem sprechenden Hut, weil der spürt auch diese Schwingungen.
Ja.
Der sieht in Harry ja auch so ein bisschen Slytherin.
Ja.
Und das ist ja auch so ein bisschen der Horcrux in Harry, der da diese Schwingungen verbreitet, weil eigentlich ist Harry ja überhaupt gar kein Slytherin.
Ja.
Und ich glaube, das könnte man auch vergleichen, weil beide sensen das so in Harry, aber beide sehen auch Harry als Harry. Und das ist ja das, was letztendlich dann auch überwiegt. Sowohl beim sprechenden Hut, glaube ich, als auch eben beim Zauberstab.
Ja, genau. Crazy. Gute Frage.
Aber finde ich auch eine richtig gute Frage. Solche Fragen liebe ich, wo man sich vielleicht auch noch gar nicht so richtig mit beschäftigt hat und das so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Gerne mehr davon, Leute. Gerne mehr davon.
Wir sind am Ende dieser Folge.
So ist es. Ich fand es wieder schön. Wir haben lange nicht mehr über Luna gesprochen. Es hat gut getan.
Nee. Ja, deshalb ist dieses Format einfach top.
Kannst du dir mal auf die Schulter klopfen? Das hast du dir ja ausgedacht.
Ja, da hatte ich mal einen hellen Moment.
Nein, den hast du sehr häufig.
Nein, aber ich wollte einfach nochmal, dass wir über andere Charaktere, also über Charaktere sprechen, über die wir schon gesprochen haben. Und ich finde, das machen wir sehr gut. Ich muss uns da einfach loben für.
Ja,
also ich finde, das ist unser bestes Format.
Ja? Ja.
Ja, das mache ich schon, weiß ich nicht.
Ich mag das auch gern. Ich mag auch die Recherche
dazu. Da spekulieren wir halt mehr.
Ja.
Und was da auch der Vorteil ist, was ich da ganz gerne mag, ist, dass man nicht jeden Pups sich angucken muss, sondern nur das, wo man selber dran gedacht hat oder man, auf welchen Moment habe ich überhaupt Lust zu reden, weil wenn du die Folge sonst vorbereitest mit dem ganzen Charakter, kannst du nicht sagen, nee, also über Quidditch will ich jetzt gerade gar nicht reden. nee, lass ich jetzt.
Ja,
ne? Also kann man machen, aber hilft halt nicht, weil wir normalerweise trotzdem drüber reden.
Das
und deshalb ist das einfach
ist ein
schön.
Sehr schönes Format, das stimmt.
Ist ein Wohlfühlformat.
Ja. Was noch sehr schön ist, ist übrigens, dass wir gerade an unserem Merch arbeiten. Wir haben hier ein paar Ideen gesammelt.
Yeah.
Und wir hoffen, wir bleiben dran, Leute, dass der bald rauskommen kann. Im Sommer im besten Falle noch.
Der Sommer steht vor der Tür. Ich glaube, ich hätte diesmal gerne einen weißen Pulli.
Ah, okay.
Können wir einen weißen Pulli machen?
Ja, klar. Also glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Wir informieren uns nochmal, Leute. Aber ihr werdet rechtzeitig...
Haben wir einen weißen Pulli?
Ja, ich glaube
schon. Ich glaube, den Schokofrö, den Zeitumkehrer haben wir.
Ihr werdet auf jeden Fall rechtzeitig davon erfahren. Und ich würde sagen, nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge Schokotratsch. Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe deinen Ploppen sehr laut gehört.
Ja, das war Absicht.
Supi.
Hi, ich bin Amber.
Okay. Ganz neues Podcast-Format hier.
War noch nicht eingestellt. So. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin...
Nein,
nein. Ich bin voll verwirrt gerade. Was machen wir überhaupt?
Du bist auch noch gar nicht über meinen Kopfhörer hier. Am Stissel.
Aber wir sind doch auch Quasseltonia und La Bamba, oder?
Nein.
Machen wir nicht eine Tratschfolge gerade?
Wir sind bei The Luna.
Was kam denn als letzte Folge?
Serie.
Ja. Die ist noch gar nicht draußen, glaube ich. Wir sind schon wieder so weit
Mittwoch.
Im Voraus.
Naja, weit im Voraus nicht, aber.
Ganz normal eigentlich. Okay. Jetzt bin ich bereit. Was sage ich dann immer so?
Ich hab keine Ahnung.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Momente von Luna.
Was sag ich dann so?
Habe ich das jetzt improvisiert oder stimmte das?
Weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ich muss nur kurz meine Worte sammeln. Und Antonia guckt so ganz aufdringlich. Da kann ich mich nicht konzentrieren. So.
Er hat die Bücher geguckt und die Filme gesehen. Und deswegen, hey, er hat die Bücher gelesen und die Filme geguckt. Das rede ich hier.
Für den lustigen Moment habe ich mich entschieden. Sagt man das so?
Also je nachdem, wie du den Satz beendest.
Moment, das weiß ich. Ja, genau. Der steht hier nämlich natürlich nicht. Deshalb weiß ich es noch nicht, wie der endet. Malungen?
Zeichnungen?
Ich muss meine Gedanken mal kurz an.